In dieser Folge spreche ich mit Maximilian Meyer, dem Marketingchef von Scalable Capital. Scalable Capital ist eine Aktien- bzw. Börsenplattform, mit der man vor allem privaten Vermögensaufbau machen kann. Das geht in Form von ETFs, Sparplänen, aber auch Einzelaktien und vielen anderen digitalen Produkten, die man da entsprechend kaufen kann und so sein Geld investieren kann. Und Maximilian und ich haben diese Folge schon vor vielen Monaten aufgenommen, nämlich zum Jahresanfang. Doch der Podcast ging erst im Herbst weiter und deswegen die Folge entsprechend auch erst jetzt ausgespielt. Aber ich glaube, gerade zum Jahreswechsel ist es ein super Moment, um einmal selber über den eigenen Vermögensaufbau nachzudenken. Und gerade jetzt, wo das Thema Rente so heiß diskutiert wird, einfach zu schauen, wie kann man denn selber etwas für seine Altersvorsorge tun. Maximilian, der erst an der WHU studiert hat, hat direkt sein eigenes Startup gegründet und dort Künstlerinnen und Künstlern, aber auch anderen Kreativen die Möglichkeit gegeben, eigene Prints online zu vertreiben. Irgendwann war allerdings die Luft raus, das Geld hat so ein bisschen gefehlt und er hat sich die Frage gestellt, will ich das überhaupt weitermachen? Und hat dann letztendlich sich dazu entschieden, nochmal BWL zu studieren und wurde anschließend von Scalable angeworben, um die ganzen Marketingkanäle des Unternehmens aufzubauen. Und damals war er in seinem Team mit 5 Leuten in London, heute hat Scalable über 700 Leute. Im Podcast spricht er auch darüber, wie sie Marketingideen entwickeln, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt hat, wie er sich auch einbringen konnte und wie er entsprechend auch auf das Thema privaten Vermögensaufbau bzw. private Altersvorsorge blickt. Also wirklich eine spannende Folge mit einem sehr interessanten Weg von Maximilian. Aber ich würde sagen, hört einfach selbst rein und ich möchte die Möglichkeit nutzen, um mich einmal zu bedanken bei allen, die zuhören, die den Podcast unterstützen, die Born Originals unterstützen. Es bedeutet mir sehr, sehr viel, gerade wenn Leute mich darauf ansprechen, auf einzelne Folgen. Das ist wirklich so ein Moment immer, wo ich denke, krass, ja, freut mich einfach. Deswegen danke an der Stelle, euch alles Gute für 2026. Wir machen weiter und jetzt geht's erstmal los mit der Folge mit Maximilian. Viel Spaß.
Das Hier und Jetzt von morgen ist dein Hier und Jetzt im Morgen. Das heißt, es macht natürlich auch Sinn, auch in diesem Morgen irgendwie finanziell abgesichert oder sicherer seinen Alltag oder vielleicht auch eben seine Freiräume gestalten zu können. Und für diese finanzielle Absicherung brauchst du im Hier und Jetzt gar nicht viel. Ja, bei uns sind Sparpläne gebührenfrei mit einer Sparrate ab 1 Euro möglich pro Monat. Mit 1 Euro pro Monat, bin ich auch ganz ehrlich, kommt man dann auch in 10 Jahren, 20, 30 Jahren nicht ganz so weit. Aber wenn man das ein bisschen aufstocken kann, ja, also wenn man es so auf 50 Euro im Monat schafft, und ich glaube, das können die meisten Leute hinbekommen, indem sie ein bisschen Konsum heute verzichten, um den Konsum morgen genießen zu können, dann gibt es das sogenannte 8. Weltwunder. Es wird Albert Einstein in den Mund gelegt. Ob das so ist, weiß ich zwar nicht, aber der Zinseszinseffekt, der ist richtig schön. Selbst mit kleinen Beträgen im Heute, die man anspart am Kapitalmarkt, kann man am Morgen doch ein deutliches finanzielles Polster sich aufbauen. Und um eine unserer aktuellen Headlines zu zitieren, die Rente ist sicher nicht sicher. Das heißt, ja, private Vorsorge muss sein, um in Zukunft finanziell abgesichert zu sein, um dann auch weiter schön im Hier und Jetzt leben zu können. Und deswegen würde ich diesen kleinen Zinseszinseffekt dieser Person, glaube ich, nahelegen. Vielleicht auch mal mit so einem kleinen Rechner vorrechnen, weil das ist wirklich erstaunlich und hoffentlich zum Umdenken, beziehungsweise gar nicht so viel Umdenken möglich. Ja, kann ja schon der Starbucks-Kaffee pro Woche sein, den man sich abspart. Und dann hat man wahrscheinlich schon 25 Euro am Ende des Monats mehr und die machen schon einen Unterschied.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere mit Melvin Lamberti, dem Gründer von Born Originals.
Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute zu Gast Maximilian Meyer von Scalable Capital. Maximilian, schön, dass wir heute zusammenkommen und ein bisschen darüber sprechen, was du so machst.
Danke für die Einladung, Melvin. Freut mich.
Ja, freut mich auch. Maximilian, ich habe es gerade gesagt, du bist von Scalable Capital, bist dort Chief Marketing Officer, also Marketingleiter. Hast also das ganze Marketing inne von Scalable Capital. Vielleicht möchtest du einmal kurz den Zuhörenden erzählen, ja, vielleicht kurz, wer du bist, aber eben auch vor allem, was ihr dann bei Scalable macht.
Sehr gerne. Also, mein Name ist Maximilian. Alle nennen mich nur Max. Ich bin, wie du gesagt hast, bei Scalable gesamtverantwortlich fürs Marketing. Das heißt, alles, was ihr hoffentlich von uns schon gesehen habt oder in Zukunft werdet, hört, und so weiter, ist über meinen Tisch gegangen. Wenn's gut funktioniert, war es das Team. Wenn es nicht funktioniert hat, dann halte ich den Kopf hin. Das ist im Prinzip meine Aufgabe mittlerweile. Scalable selbst ist eine digitale Investmentplattform, sind da auch führend in Europa mit gegründet, jetzt vor 10 Jahren live gegangen in 2016, also vor jetzt 9 Jahren bald. So lange bin ich auch schon mit dabei. Also im Prinzip hab ich die ersten Kunden noch selber mit onboardet. Mittlerweile haben wir über 1 Million Menschen, die bei uns Geldanlage betreiben, entweder indem sie es selbst tun in unserem Brokerangebot, das heißt Aktien, ETFs und Co. selber kaufen, Zinsen bekommen auf ihr Erspartes oder in unserer digitalen Vermögensverwaltung die Geldanlage machen lassen. Das heißt, wir übernehmen alles im Hintergrund. Man muss sich um nichts weiter kümmern. Genau, und so sind wir mittlerweile ja in unserem 10. Jahr. Und ich sage immer allen, die neu bei uns gerade anfangen, the best is yet to come. Also die größten Projekte stehen noch vor uns und ganz spannende Zeiten, in denen wir uns befinden.
Ja, das glaube ich dir. Vor allem, ja, wenn man jetzt so aufs 10-Jährige zugeht, ne, das ist da natürlich auch so ein Moment, um mal zu überlegen, was hat man alles schon geschaffen. Lass uns einfach mal kurz auf den Status quo bei euch eingehen. Ihr habt vor kurzem eure Börse gelauncht und ja, macht Vermögensverwaltung, macht Börse. Bei euch dreht sich im Prinzip alles um digitales Geldanlegen.
Ja, also du hast es schon gesagt, unser letztes großes Projekt war der Launch einer eigenen Börse. Im Prinzip sind wir damit der am meisten vertikalisierte Produktanbieter oder Werkzeugkasten, wenn man so will, weil wir ja den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen, mindestens mal Europas, wenn nicht weltweit. Das heißt, bei uns gibt's alles aus einer Hand, was natürlich irgendwie zum einen den Kundennutzen mit sich bringt, dass wir kostengünstiger sein können als die Konkurrenz und in Zukunft, glaube ich, darauf aufbauen, Produkte und Services anbieten, die so keiner schaffen kann, einfach wie gesagt, weil bei uns alles aus einer Hand kommt und bei anderen meistens mit Drittparteien viel hier und da gedeichselt werden muss.
Und was reizt dich an dem Thema, beziehungsweise was hat dich dann damals dazu bewogen zu sagen, so, ich gehe jetzt hier in so ein ja, Tech-Startup, ne, Fintech, wie auch immer man es betitelt?
Ja, also wenn ich ganz weit ausholen darf, dann...
Klar, gerne. Ich meine, wir sind ja da, um weit auszuholen, um auch über so ein bisschen deine Story zu sprechen. Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Also tu dir da keinen Zwang an.
Genau, also retrospektiv sieht es aus wie ein genialer Plan. Währenddessen hat es sich nie so angefühlt. Ja, also wenn ich jetzt anfange, darüber zu erzählen, dann fügt sich immer eins zum anderen. Wie gesagt, währenddessen kommt es einem nie so vor. Ich habe nach dem Abitur erstmal meinen Rucksack gepackt und bin ein bisschen um die Welt, oder die Welt ist vielleicht zu viel, Teile der Welt gereist. Hatte im Gepäck sozusagen einen sicheren Platz an einer Universität, um dort, glaube ich, BWL ganz klassisch zu studieren. Um meiner Reise durch einige Länder habe ich mir gedacht, irgendwie so BWL studieren, keine Ahnung, was ich damit will. Irgendwie Banker will ich auf keinen Fall werden. Und mehr wusste ich nicht, was man mit BWL anzufangen hat, so dass ich, als ich wiederkam, gedacht habe, nee, also das wird's nicht. Und hatte aber auch nicht viel mehr Ahnung, was es sonst werden kann. Und wie man das damals gemacht hat, habe ich dann irgendwas mit Medien gemacht und habe ein Studium Medienmanagement angefangen. Klang irgendwie ein bisschen spannender, zumindest für mich. Das war es dann aber in Hindsight nicht so wirklich. Zumindest waren die ersten 4 Wochen für mich so ernüchternd. Sag mal, was die Qualität auch anging der Lehre und irgendwie meiner Kommilitonen, dass ich mir so ein bisschen dachte, nee, das muss es jetzt nicht sein. So, dass ich das gleich abgebrochen habe, hatte aber auch hier wieder die nächste Opportunity vor mir. Und zwar hat ein Bruder eines Schulfreundes zusammen mit einigen Kommilitonen ein Startup gegründet, in dem ich dann als erster Mitarbeiter anfangen oder damals erster Praktikant anfangen durfte und dann zum ersten Mitarbeiter wurde. Und dieses Startup war dann gleich ein sehr ordentlich geführtes in dem Sinne, weil dieser Freund oder Bruder eines Freundes und die Mitgründer, die kamen alle von der in Deutschland recht bekannten WAU, so einer Privatuniversität, Gründerschmiede in Deutschland. Zwar immer mit diesem BWL-Hintergrund, was quasi auch mittlerweile auch einer der Kritikpunkte ist, dass in Deutschland immer nur von BWLern gegründet wurde oder wird, zumindest in der Vergangenheit. Und dieses Startup dann auch finanziert wurde von Olli Samba, damals noch vor Rocket Internet, also die Samba-Brüder, die ja in Deutschland auch berühmt-berüchtigt sind für einige erfolgreiche Gründungen, waren da auch mit involviert. Und so habe ich quasi von der Pike an mit sehr guten Leuten das Handwerk lernen dürfen sozusagen. Ich habe da
angefangen, vielleicht zum Business ganz kurz. Was war das für ein Business? Die Unternehmung, das Unternehmen hieß Game Goods und hat digitale Güter vertrieben. Was sind digitale Güter, fragst du? Digitale Güter sind vor allem Ingame, Währungen, Ausrüstungsgegenstände und so weiter und so fort. Und dieses Unternehmen hat die eben, also wie kommt man an diese Dinger sonst dran, indem man sehr viel Zeit in verschiedenen Online-Spielen verbringt und die sich hart erarbeitet oder über eine Plattform wie diese erkauft. Ja, also interessantes Businessmodell.
Und spätestens jetzt, wo, ich sag mal, Fortnite und so bei vielen Menschen im Alltag sind, ist das dann ja auch nicht mehr nichts Neues. Also ich glaube, da braucht man gar nicht so viel zu erklären. Aber ja, ich glaube, damals war das noch gar nicht so üblich, ne? Wobei gezockt haben immer schon viele.
Gezockt haben immer schon viele, aber tatsächlich, ich sag mal, diese Verschmelzung von ja digitaler und realer Welt, und bei der realen Welt ist es einfach so der schnöde Mammon, dass man halt für Gegenstände in-game Geld bezahlen konnte, war damals neu. Wir schreiben das Jahr 2006, ja, also es ist tatsächlich ein paar Jahre her mittlerweile. Mittlerweile gang und gäbe, damals völlig, völlig neu und völlig abstrus im Prinzip. Aber tut auch nicht weiter zur Sache. Was habe ich da denn gemacht? Habe da angefangen als Praktikant und wie das in einem Startup ist, irgendwie alles. Ne? Also bist irgendwie businessseitig mit dabei. Dann habe ich den Kundenservice mitgemacht, dann aufgebaut. Habe da richtig operativ ein Team aufgebaut, die dann die Kunden betreuen konnte und bin dann ins Marketing gerutscht, wenn man so will. Marketing damals war viel SEO, SEO auf der organischen Seite und Google AdWords kam gerade auf, also selber das Managen von Google-Anzeigen. Ja, habe ich dann mit der Pike dort gelernt und habe das für ja, 2 Jahre, glaube ich, gemacht. Bevor ich dann dachte, oh ja, das macht hier alles viel Spaß, viel Sinn, war zum ersten Mal in Kontakt gekommen damit, dass man mit einem BWL-Studium nicht nur Banker werden muss, sondern auch irgendwie coolere Sachen machen kann, nämlich Unternehmen gründen. Habe parallel, also an der Uni Köln, in Köln war das alles auch angefangen mit einem Wirtschaftswissenschaftenstudium, glaube ich, habe das dann aber wiederum abgebrochen, weil ja die Arbeit mehr Spaß und mich gemacht hat und mich mehr erfüllt hat. Und der nächste Schritt sollte dann eine Eigengründung sein. Das heißt, dachte, jetzt habe ich das hier irgendwie 2 Jahre gemacht, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, dann mache ich das doch selbst. Bin dann selbst mit einem Schulfreund von mir, der parallel ein Studium angefangen hatte, haben wir zusammen ein Unternehmen gegründet, das hieß Talent Arena. Das war eine Plattform für Kreative à la Couleur. Das heißt, bei uns gab es ein Sammelsurium an digitalen Künstlern, sei es Fotografen oder ja digitalen Künstlern, als auch Musikern und so weiter und so fort, die vorderseitig eine Community hatten, wo sie ihre Werke ausstellen konnten, miteinander in Austausch gehen konnten. Weil es das große Zeitalter der Communities war, ja, also ein bisschen pre-Facebook oder Facebook in den USA noch, in Deutschland StudiVZ, gab es in Deutschland dann einige, ich sag mal, Communities für nischigere Plattformen. Wir haben uns, sagen wir, der Kreativwirtschaft gewidmet. Die sozialen Netzwerke hatten alle immer ein Problem. Die hatten eigentlich damals noch keine Monetarisierung. Da dachten wir sind smarter als der Rest der Welt. Wir haben nicht nur die Community.
Da war ja auch viel mit Foren, ne, dass man dann in Foren sich noch rumgetrieben hat.
Genau.
Und also wirklich dieses, wie du sagst, so vor Facebook war es irgendwie noch nicht so ganz geordnet.
Genau, witzig, dass du Foren sagst, da gab es eine Plattform in den USA, die auch sehr forenbasiert war, die so ein bisschen zumindest businessseitig eine Inspiration für uns war, gar nicht so sehr von dem, was wir dann gebaut haben, aber so businessseitig, die hieß DeviantArt, glaube ich, DeviantArt. Ich weiß bis heute nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Ja, aber kenne ich.
Ja, war auf jeden Fall eine große Plattform, wo es diesen regen Austausch gab. Die haben wir quasi auch gebaut und im Hintergrund beziehungsweise auf der anderen Seite haben wir einen Shop gebaut. Das heißt, die Künstler konnten ihre Kunstwerke bei uns anbieten, konnten ihre Preise selbst setzen und Leute, die sich schicke Fotografien oder digitale Kunstwerke in ihr Zimmer hängen wollten, konnten die bei uns bestellen. Wir haben dann die ganze Produktion übernommen, ja, also irgendwie so ein Druck auf Leinwand, Alu, D-Bond und so weiter. Logischerweise die ganze Logistik dahinter und so weiter und so fort und haben uns dann eine Marge abgeknapst.
Also das habt ihr selber alles gemacht? Also ihr habt nicht nur E-Com das dargestellt, irgendwie die Plattform, sondern habt auch das ganze Fulfillment mit Produktion gemacht?
Haben das ganze Fulfillment, hatten da natürlich ein paar Partner, ja, also haben jetzt noch nicht selber für alle Bereiche zumindest die Druckwerke und Presswerke uns hinstellen müssen, aber das Fulfillment aus Sicht, sagen wir, der Künstler wurde komplett durch die Plattform übernommen. haben das am Anfang eigenfinanziert, mussten uns dann recht schnell auf Geldsuche machen, haben dann auch ein, heute würde man sagen, Angel Investment bekommen. Das war aber, die Idee war dahinter, dass es Smart Money ist. Das heißt, es gab tatsächlich Möglichkeiten für uns, noch mehr Geld aufzunehmen. Die hätten nur das Geld gegeben. Wir sind dann mit einem Investor zusammengekommen, der der größte Musikdistributor Europas war. Und zwar deren Plattform saß als Mittelmann oder sitzt als Mittelmann zwischen iTunes und Spotify und den Labels und kümmert sich darum, dass die Dateien quasi distribuiert werden in die verschiedenen Netzwerke. Und die haben natürlich auch gesehen, wie die Musikindustrie am Struggeln war und dachte, dass ein nächster Schritt auf jeden Fall darin liegt, die Gewerke der Künstler anzureichern mit mehr als nur der Musik. Und da war eben diese digitale Künstlerplattform eine Möglichkeit. Dafür sind wir dann nach Hamburg gegangen. Da war ich dann auch, glaube ich, nochmal 2 Jahre. Es ist nicht das zweite Google geworden. Wir hätten eine Folgefinanzierung benötigt. Bis dato waren wir dann aber auch 3, 4 Jahre, glaube ich, mit Schweiß und Tränen und viel, viel Zeit hier involviert. Und die Luft war so ein bisschen raus. Ich musste dann quasi nach 4, 5 Jahren nach dem Abitur viel, viel arbeiten, so ein bisschen mein Sabbatical nehmen und habe mir gedacht, ich habe so viel praktische Erfahrungen jetzt gesammelt. Jetzt gehe ich ins Studium und erhole mich ein bisschen und brauche ein bisschen den theoretischen Input und habe mich dann aufgrund meiner Erfahrungen, der praktischen, die ich gesammelt habe über die letzten 4, 5 Jahre dann entschlossen, in Anführungszeichen doch auch wirklich nur Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil es für mich ganz positiv so rausgezoomt war und so allumfassend, dass ich damit wieder unternehmerisch danach tätig werden würde können und wollte ganz bewusst keinen spezifischen Pfad einschlagen.
Lass uns nochmal kurz bei Talent Arena bleiben, weil ich meine, der Podcast Normal Gets You Nowhere, der spricht natürlich auch viel oder soll Leute irgendwie motivieren, was Eigenes zu machen. Das muss nicht immer ein eigenes Unternehmen sein, klar, aber ist natürlich irgendwo damit auch verbunden oder ist naheliegend. So, und du hast es gemacht, also du hast sozusagen erstmal irgendwo gearbeitet, hast dann gesagt, nee, jetzt mache ich mich selbstständig, mach selber was. Und lass uns da nochmal kurz, wenn du möchtest, ins Detail gehen. So, du hast gesagt, irgendwann war die Luft raus. Das heißt, ihr, sag ich mal, konntet einen gewissen Grad nicht überschreiten, habt so das Wachstum nicht hinbekommen, um wirklich profitabel zu werden? Oder hast du einfach gemerkt, ja, das ist einigermaßen okay, man nagt jetzt nicht komplett am Hungertuch, aber so richtig der große Wurf ist es auch nicht? Oder was war sozusagen dann so für euch so der Grund zu sagen, wir stampfen das komplett ein?
Ja, also ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage und ist dann auch, wenn ich mich zurück entsinne, so ein schleichender Prozess. Zum einen hängt natürlich irgendwie ganz klar, wie du es gerade schon angesprochen hast, irgendwie die nackten Zahlen und Fakten irgendwie dann vor einem und man sagt so ein bisschen, ja, irgendwie, wir sind jetzt nicht zwangsweise da, wo wir uns nach 3, 4 Jahren irgendwie wähnten und der Weg, der vor uns liegt, ist irgendwie so ungewiss, beziehungsweise die Möglichkeiten, ja, die Opportunitäten, die da draußen sind, sind vielleicht die größeren gegenüber dem, was wir jetzt gestartet haben. Und dieses Loslassen von seinem eigenen Baby, dann, das ist quasi der schwierigste Punkt. Ich glaube, wenn ich heute noch einmal so etwas machen würde, gründen, würde ich schneller merken, wann der Punkt ist, dass man vielleicht abspringt und das dann hoffentlich wählen, weil ich schon damals so in Hindsight länger gedacht habe, das wird so nichts. Ja, man müsste es komplett drehen, auf eine ganz andere Ebene hieven. Und wir waren damals nicht dazu in der Lage, nicht mit den Finanzen, die wir hatten damals, ja, wir befinden uns im Jahr 2006, 2007, war auch immer das Umfeld, um an Geld zu kommen in Deutschland für ein Venture, in dem Sinne nicht so gegeben, wie es mittlerweile da ist. Und selbst dann, ja, mit mehr Geld hätte man wahrscheinlich eine längere Runrate gehabt, aber sag ich mal, mit der Grundidee damals vermutlich auch nicht mehr Erfolg, ja. Also es hätte dann wär noch mehr Schrecken ohne Ende gewesen als ein Ende mit Schrecken. Und wie es dann am Ende zur Entscheidung kam, war tatsächlich, wir waren am Ende unserer Runrate. Wir hätten sogar eine Folgefinanzierung bekommen, aber das
Runrate müssen wir einmal kurz für die Zuhörenden teilweise erklären. Also im Prinzip, wenn Runrate im Sinne von, wann geht das Geld aus? Also wie lange hat man noch die Möglichkeit, so seine Kosten zu tragen?
Genau.
Jetzt einfach mal ganz, ganz platt übersetzt.
Genau. Genau, die Plattform hat sich noch nicht selber getragen, war jetzt nicht weit davon entfernt, aber es war eben so, dass wir negative Cashflow auf monatlicher Ebene hatten. Und dann ging auch so ein bisschen ehrlicherweise unsere Ideen, wie wir die Plattform hätten weiter verändern bzw. fast drehen wollen, auseinander mit den Ideen unserer Bestandsinvestoren. Und ja, für mich war dann auch ganz klar, dass ich diese Pause brauchte und dann irgendwann mal etwas Neues zu machen. Und deswegen haben mein Mitgründer und ich uns dann dafür entschieden, quasi das Projekt abzugeben an unsere Bestandsinvestoren, die es dann noch ein bisschen weitergeführt haben, aber auch nicht in die Erfolgsspur drehen konnten. Und das war damals der Weg, den wir eingeschlagen sind. Aber genau, dieser Gedankengang dahin, dann wirklich irgendwann den Schlussstrich zu ziehen, das war kein einfacher. Und die Gründe dafür, ja, also da habe ich auch, glaube ich, nichts Neues entdeckt oder so. Wenn man viel mit Gründern spricht, mit anderen und viel über diese Themen liest, dann liest man das immer wieder. Und ich habe das quasi am eigenen Leib erfahren. Was uns komplett gefehlt hat, war im Prinzip so ein bisschen der Fokus. Wir haben sehr groß gedacht und das ist erstmal das Richtigste, was man machen kann. Aber der Glaube war auch da, dass wir immer sehr groß starten müssten. Ja, also im Prinzip sind wir viel zu spät live gegangen. Wir hätten viel früher live gehen müssen mit einem Minimum Viable Product, also irgendwie mit einem Minimum an dessen, was irgendwie eine Marktreife hätte, um mal zu gucken, wie es funktioniert, um darauf iterativ irgendwie besser zu werden. Und wir haben dann gleich gedacht, wir müssen an alles denken und das ist noch nicht so weit. Wir können noch nicht live gehen, sind zu spät live gegangen, dann hatten wir was und mussten daran wieder was ändern. Das war so diese eine Komponente und ja, dieser fehlende Fokus dann auch, weil man so breit aufgestellt war, der hat dann auch nicht weitergeholfen. So ganz klassische, glaube ich, Dinger, die ich jetzt ganz anders machen würde. Ich glaube, man liest und hört viel darüber von anderen Gründern, dass es einer der wichtigsten Punkte ist und das kann ich einfach nur bestätigen.
Ja, ich glaube, das geht tatsächlich vielen so oder viele blicken zurück und denken sich so, boah, hätte ich mal früher das gemacht, hätte ich mal das gemacht. Ich glaube auch, es gehört viel dazu, in einem Moment zu sagen, pass auf, wir lassen das jetzt, wo es noch nicht komplett irgendwie an die Wand gefahren wurde. Ne? Also dieses Thema auch loslassen und zu sagen, pass auf, ich sehe woanders irgendwie eher die Perspektive für mich oder auch den Spaß. Ich habe jetzt hier meine Erfahrungen gesammelt, habe das eine Zeit lang gemacht. Da gehört aber auch viel zu, meiner Meinung nach. Deswegen wollte ich das Thema einfach nochmal weiter aufgreifen, weil es auch, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, Dinge einfach früh testen, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Man macht sich immer so einen Kopf, es muss alles super sein, es muss perfekt sein. Ich kenne das selber von uns, von Born Originals, so egal was du machst, irgendwie, du willst immer super Fotos haben, du willst, dass alles durchgetaktet ist, du machst dir Riesenpläne, wie soll so ein Release aussehen. Und am Ende des Tages haben wir aber auch schon Aktionen gemacht, wo du einfach mal ein Bild gepostet hast, die Leute fanden es gut, hast ein Produkt online gestellt, hast es verkauft, fertig. Na, also, und natürlich mit der Zeit bauen sich dann Dinge auf und du bist dann strategischer unterwegs. Aber ich glaube, gerade zu Anfang oder auch wenn man neue Themen reinbringt in ein etabliertes Unternehmen, dann macht es schon Sinn, einfach mal zu testen.
Ja, genau. Ja, absolut so ist es. Ja. Sometimes done is better than perfect. Und gerade am Anfang ist es so wichtig, dass man irgendwie früh lernt und da muss das Produkt nicht fertig sein. Und wir wissen ja alle, ein Produkt ist sowieso nie fertig. Insofern ist es absurd, irgendwie zu einem Punkt kommen zu wollen, wo für seine eigene Wahrnehmung und Wertschätzung von sowas irgendwie Dinge perfekter sind als vorher. Viel wichtiger ist, dass man ins Lernen kommt und im offenen Austausch auch mit seinen Kunden oder seiner Community ist, um dann Sachen weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wird auch gutiert. Das ist das Wichtige, ne? Also, die wenigsten gucken drauf und sagen, das ist schlecht oder finden das dann alles doof, sondern wenn da irgendwas Gutes dran ist, dann kriegst du dieses Feedback und die Verbesserung kriegst du noch oben drauf, die sich die Leute wünschen. Das ist irgendwie ein viel besserer Punkt, von dem man dann irgendwie weiterarbeiten kann.
Ich finde auch, dass tatsächlich dieses Thema, was kann ich alles noch verbessern, ist zum Beispiel etwas, was mich total reizt. Weil ich irgendwie weiß, ich möchte noch das machen, ich möchte dies noch machen. Ich weiß, dass wir darin besser werden müssen. Also man fühlt sich manchmal so, okay, wir sind irgendwie bei... Ja, individuell natürlich, aber wir sind bei 10-20% von dem, wo wir eigentlich hinwollen, obwohl wir es schon so eine lange Zeit machen. Wir sind jetzt auch im 11. Jahr bei Born Originals. Aber da sehe ich auch den Reiz drin, weil dieses perfekte Produkt, jetzt ist alles fertig und jetzt steht es da. Ja, dann ist die Frage, was machst du dann?
Genau.
Also dementsprechend, ja, finde ich, ist das schon sehr reizvoll. Und du hattest gesagt, dann hast du gesagt, ich brauche eine Auszeit, ich studiere nochmal und bist dann nach Frankfurt gegangen, um da zu studieren, richtig?
Genau, bin in meine Heimatstadt gegangen, hätte auch die Möglichkeit gehabt, hier nach München, ich sitze aktuell in München, und deswegen sage ich, hier nach München an die TU zu gehen. Hier gibt's so ein TUM BWL heißt das, die Technische Universität in München ist auch bekannt für sehr gründeraffines Lehre. Hätte mir, glaube ich, auch sehr gut getan. Warum habe ich mich damals für Frankfurt entschieden? Auch Top-Uni. Und war für mich der ausnahmsweise ein bisschen einfachere Weg. Ich wollte mich ganz und voll auf mein Studium konzentrieren. Und das konnte ich mir besser vorstellen in meiner Heimatstadt, wo ich mich dann irgendwie nicht um neues soziales Umfeld hätte kümmern müssen, sondern ja, ich wusste, ich bin quasi zu Hause, kann studieren und muss alles Weitere mich nicht weiter drum kümmern. Und war auch die richtige Entscheidung, habe das dann in Regelstudienzeit einfach durchgezogen. Hatte eine ganz tolle Zeit, war also verhältnismäßig alt im Vergleich zu meinen Kommilitonen, waren dann irgendwie so 24 oder so, die waren ja alle 18 bis 20, dachten, das ist das Leben und wie schlimm Studieren ist. Und ich hatte die entspannteste Zeit, weil ich mir dachte, nee, also Arbeiten ist hart, das ist wirklich ganz Zuckerschlecken ist das. Habe das sehr genossen und konnte auch das Wissen, was ich vor allem in den Jahren vorher aufgebaut habe, gut nutzen. Habe dann quasi so kleine und mittlere Unternehmen beraten, wenn man so will, was Digitalisierung und Online-Dinge, Marketing und so weiter angeht. Habe so mein Studium finanziert, hatte deswegen ein doppelt einfaches Studienleben für mich und bin dann auch im Studium auf einen Kommilitonen gestoßen, der auch schon sehr viel selber gearbeitet hat und bei einer, ich sag mal, digitalen Boutique-Beratung gearbeitet hat aus der Region, bei der ich dann quasi im Anschluss meines Studiums auch angefangen habe. Was machen die? Die beraten große Online-Publisher dabei, mehr aus ihren Werbeeinnahmen zu machen. Also Online-Publisher, die quasi ihre Webseiten über Werbung monetarisieren, also ja, reichweitenstärksten Portale in Deutschland, weiß nicht, Spiegel Online, eBay-Kleinanzeigen, nur noch Kleinanzeigen mittlerweile, gute Frage und sowas, verdienen das meiste Geld über Werbung und genau dieses Unternehmen hilft großen Publishern dabei, mehr aus dem Yield rauszubekommen. Für die bin ich dann nach London gegangen. Das war dann mein Schritt ins Ausland, um dort das englische Geschäft aufzubauen, also UK and Ireland. Da bin ich dann in eine Business Development Sales Rolle gegangen, musste auf der einen Seite quasi das Londoner Büro eröffnen mit all dem, was da dranhängt. Also auch wieder so ein unternehmerischer Faktor in meinem Arbeiten und auf der anderen Seite eben Publisher akquirieren. Sales ist nicht meine größte Leidenschaft, ist aber enorm wichtiger Skill, glaube ich. Deswegen war das auch eine gute Schule. Ja, auch wieder so retrospektiv hilft mir das unglaublich. War nicht die geborene Sales-Kanone, bin aber, glaube ich, schon besser geworden. Habe da auch decent Publisher akquirieren können. Aber es war nie irgendwas, was ich mit viel Spaß und Leidenschaft gemacht habe. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, jetzt in Hindsight wieder irgendwie ein super nützlicher Skill, den ich da aufgebaut habe. Und das habe ich für ein, zwei Jahre gemacht in London. Zwei Jahre, glaube ich. Und habe mich dann doch sehr zurückgesehnt nach einem mehr techlastigeren Job und auch wieder unternehmerisch auch arbeiten. Zwar hatte ich so einen unternehmerischen Faktor, irgendwie das Büro zu eröffnen, aber war dann irgendwie Teil der größeren Gruppe. Und ja, vor allem dieser Tech-Faktor hat mir gefehlt. Und wenn man nach England geht, nach London, dann ist man als Expat oder als Ausländer generell, steht man erstmal vor dem ersten Dilemma. Man braucht eine Wohnung. Eine Wohnung bekommt man aber nur mit einem Konto und ein Konto bekommst du aber nur, wenn du eine Wohnung hast, ja. Also wie löst sich dieser gordische Knoten? Gibt's auch schon mit den klassischen Anbietern irgendwie Mittel und Wege, aber es ist super, super nervig und ja, bin dann mit neuen Finanzunternehmen, Fintechs in Berührung gekommen, die mir bei diesem Problem geholfen haben. Auch in den ersten Jahren habe ich ja noch für den deutschen Arbeitgeber gearbeitet, in Euro verdient. Musste mir das Geld immer rüber überweisen und Pfund. Da habe ich dann irgendwie zwei Überweisungen, habe ich dann mal Gebühren eines iPads, so habe ich mir das immer errechnet, irgendwie verloren. Und das hat mich so geärgert, dass ich auf die geniale Idee kam. Ich mache so einen Service, wo man quasi diese Überweisung mit einer Überweisung in die andere Richtung matcht, sodass man quasi nicht zwei Überweisungen hat, sondern einfach jeweils innerhalb der Währung das macht. Und dachte, geil, ich gründe wieder ein eigenes Unternehmen. Das ist eine geniale Geschäftsidee. Und dann habe ich 5 Minuten gegoogelt und bin über TransferWise gestoßen. Heute heißen die noch Wise, die genau das angeboten haben. Und mir dann aber sehr mein Leben erleichtert haben. Ja.
Das hattest du bestimmt schon öfter, oder? Dass du irgendwie eine Idee hattest und dachtest so, oh, das müsste man eigentlich machen. Dann gegoogelt und gesehen, ach, shit, da gibt es schon jemanden.
Ja, ehrlicherweise gar nicht so oft. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Das war tatsächlich, glaube ich, die beste Idee, die ich je hatte.
die leider schon jemand anders gemacht hat. Wo, da habe ich sofort gemerkt, this is a business, aber wurde leider nichts raus, weil es das schon gab. Aber es wurde so gut gemacht und hat mir halt dann als Konsument wieder das Leben so erleichtert, dass ich einfach hier und bei, mein Konto war dann bei der Monzo Bank, das ist so eine Challenger Bank aus England, die sind leider nur in England. Ich wünschte, sie kämen auch nach Deutschland, irgendwie ein großer Fan immer von ihnen gewesen. Haben mir einfach mein Banking erleichtert und irgendwie bin ich sehr in den Genuss von diesen jungen Finanzunternehmen gekommen, so dass ich mir gedacht habe, ja, ich will zurück in Tech und hatte eh immer eine Leidenschaft für Geld anlegen, Finanzen, habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert, jetzt nicht nur, weil es irgendwie so ein allgemeines Studium war, sondern schon auch schon Interesse mit dabei. Dachte, ich will in Fintech gehen und habe mich so ein bisschen umgeguckt und bin dann auf, beziehungsweise ich glaube, es war eher andersrum, Scalable ist über mein Profil gestolpert, über irgendwie einen Headhunter, die haben dann jemanden gesucht, einen ersten Marketing-Hire in generell oder das erste zusätzliche Marketing-Hire und ja, so bin ich dann zu Scalable gekommen und ja, von da ging dann meine zweite Karriere sozusagen los, ja, von viel hin und her, viele Unternehmungen, die ich irgendwie hatte, jetzt zu einem relativ strukturierten Arbeiten seit 9 Jahren. Allerdings ist auch bei uns hier jedes Jahr natürlich gänzlich anders und ja, aber so bin ich zumindest zu Scalable gekommen.
Und wie viele Leute wart ihr damals bei Scalable, als du dazugekommen bist? Weil du hast ja gesagt, du hast schon die ersten oder hast noch die ersten Kunden bedient und hast sozusagen alles mit von der Pike aufgebaut?
Also ich glaube, damals waren wir 20 Leute insgesamt. Also in London saßen 5. Ich bin ja im Londoner Office gestartet. Wir sind als Unternehmen in Deutschland und England gegründet worden. Teil des Gründungsteams sind aus Deutschland, ein Teil ist aus England. Wir sind in beiden Märkten nahezu gleichzeitig live gegangen. In Deutschland sind wir deutlich, deutlich schneller gewachsen als in UK. In UK haben wir immer noch ein Office, aber jetzt deutlich so klein wie damals sozusagen, während wir mittlerweile auf den Standorten Berlin, München und Wien an die 700 Leute haben. Genau, und genau gehört so zu den ersten 20, 25 Leuten und habe das Marketing dann von Anfang an mit aufgebaut, bin dann quasi aus meiner, hatte so eine Managing Director Rolle in dem vorherigen Job, so habe das Business da aufgebaut, in Anführungszeichen Schritt zurückgegangen, habe den aber ganz bewusst gewählt, bin dann irgendwie als Senior Marketing Manager, glaube ich, eingestiegen bei Scalable, um eben das Marketing auf einer sehr operativen Weise aufzubauen. Wir hatten damals meine Vorgängerin, die Ella, war CMO, war auch Co-Founderin vom UK-Business. Die hat vor allem war die Außenministerin nach draußen, hat strategisch gearbeitet und ich habe quasi alle Kanäle hands-on aufgebaut, organisch wie auch paid, offline wie auch online. Und genau, so ist das Unternehmen dann sukzessive gewachsen. Mittlerweile haben wir im Marketing alleine 50 Leute. Ich habe dann vor 5 Jahren quasi das Zepter übernommen. Meine Vorgängerin ist zurück in die Beratung gegangen. Ich bin dann Head of Marketing und dann CMO geworden. Und mein Team ist nicht mehr ein Team, sondern mittlerweile 7, 8 Teams. Marketing bei Scalable ist super breit aufgestellt. Wir machen im Prinzip fast alles in-house, versuchen eigentlich externe Vendoren zu vermeiden. Aus unterschiedlichen Gründen kann ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Und Marketing ist eben bei uns nicht nur, ist immer dieser Akquise-Part oder dieser Branding-Part, sondern wir haben auch sehr viel Marketing-Operations. Das heißt, irgendwie den ganzen E-Mail-Kommunikation, E-Mail-Automation, Push-Notifications, die Website. Das läuft alles auch unter Marketing und genau, auch so kommt der Headcount zustande.
Und bist du dann auch derjenige, der hinter diesen prägnanten Marketing-Messages steckt? Ich sehe das auch, habe das bei dir auch viel gesehen auf LinkedIn. So diese Display-Werbung, wo ich eine ziemlich cool oder mehrere ziemlich cool fand, aber komm direkt zu Scalable, fand ich schon sehr, sehr nice und da waren ja auch viele andere Sprüche bei. Sind die dann aus deiner Feder oder ist das im Prinzip immer so ein Teamthema?
Ich wünschte, Cam aus meiner Feder. Ich erinnere mich, also auch Out-of-Home-Kampagnen machen wir im Prinzip seit Tag 1, wenn man so will. Wir sind ja als digitaler Vermögensverwalter gestartet, also den Teil, den ich vorhin angesprochen habe mit wir legen das Geld für dich an und haben dann vor 4,5, bald 5 Jahren unseren Broker gelauncht, da wo die Leute selber ihr Geld anlegen können. Warum erwähne ich das nochmal? Weil der Broker uns nochmal auf einen ganz neuen Wachstumspfad gehievt hat. Ist einfach das viel breitere Produkt. Die Vermögensverwaltung ist im Vergleich zum Broker schon eher nischig, wobei sie auch so schnell wie nie zuvor wächst. Also sind super happy mit der Entwicklung hier. Aber die Budgets haben sich natürlich nochmal geändert. Das heißt, die Sichtbarkeit unserer Kampagnen ist auch nochmal eine andere. Und die erste Kampagne, die wir für den Broker gemacht haben, die kam tatsächlich aus meiner Feder. Das war auch nur ein einzige Headline, wenn man so will. Die kam noch von mir. Und danach war es aber so ein bisschen, und die hatte schon so ein bisschen Budget-Hintergrund und so ein bisschen habe ich so, ich würde sagen, ich habe schon ein Händchen dafür. Ich würde sagen, ich komme aus einem kreativen und Texter Haushalt, aber irgendwie dachte ich mir, es gibt schon einen Grund, warum es gute Copywriter gibt und gute Agenturen. War mir dann meinem eigenen Mut nicht mehr so ganz, war mir nicht mehr ganz so geheuer, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Expertise, um hier eine richtig geile Headline-Kampagne zu kreieren. Und so haben wir dann mit unterschiedlichen Agenturen in den letzten vier Jahren zusammengearbeitet, um diese Headline zu kreieren. Wobei jetzt die letzte Kampagne oder unsere aktuelle Kampagne, mit der wir draußen sind, wieder viel in-house und mit Freelancern gestaltet wurde. Das heißt, wir sind wieder so ein bisschen weg von den Agenturen, sondern haben ein sehr gutes In-House-Setup, was wir verstärkt mit Freelancern nutzen, um diese Headlines zu kreieren. Kommt direkt zu Scalable, kommt leider nicht aus meiner Feder, aber bin natürlich sehr stolz, dass sie von uns gespielt wurde. Und ja, mein Team und dann am Ende ich verantworten genau diese Sachen auch.
Ja, sehr gut. Und bevor wir jetzt, oder ich würde sagen, anstatt dass wir jetzt so richtig in die Tiefe gehen, marketingtechnisch, weil ich glaube, da gibt es dann auch andere Quellen, wo man sich dazu informieren kann. Lass uns doch nochmal über das Thema Geldanlage grundsätzlich sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass das Thema schon immer größer wird in Deutschland. Und gerade du hast es gesagt, der Broker, also wo man im Prinzip selber einfach Aktien, Derivate, was auch immer kaufen kann, hat euch nochmal auf ein neues Level gebracht. Das heißt, viele Leute wollen wirklich privat auch Geld anlegen, wollen investieren, wollen teilweise auch traden. Und ja, ich glaube, dass da so ein bisschen auch ein Umdenken stattfindet in Deutschland. Vielleicht auch aufgrund von Rententhematiken, Inflation, was auch immer. Sag du doch nochmal so, wie du das wahrnimmst, bevor wir dann gleich auch nochmal so ein bisschen Ausblick geben, was in diesem Jahr noch so bei euch anliegt.
Absolut. Also wir sind gestartet in dann 2020 und das war dann gerade Beginn Corona. Die Älteren und Jüngeren erinnern sich vielleicht noch vage daran, wie das war. Man hatte viel Zeit auf einmal für Sachen, die man vorher nicht so sehr gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, was auf den Bingo-Zetteln und Listen der Leute stand. Von Brot über Pizza backen bis hin zu Geldanlage haben sich die Leute auf jeden Fall mit Dingen beschäftigt, für die sie vorher nicht so viel Zeit hatten. Und Gott sei Dank haben sich sehr viele Leute dem Thema Geldanlage gewidmet. Das heißt, das war so ein bisschen für uns so ein Perfect Storm. Wir sind gerade mit unserem Broker auch gelauncht und viele Neuanleger und Anlegerinnen sind an den Kapitalmarkt gekommen und wir waren mit dem kompetitivsten Angebot quasi im Markt mit draußen und haben davon profitiert. Das heißt, wir sehen also wir haben gesehen einen sehr neuen Schwung an neuen Personen, die mit dem Kapitalmarkt sich beschäftigt haben und im überwiegenden Teil auch immer noch dabei sind. Das ist das Schöne zu sehen. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch Brot backen und vielleicht noch irgendwo einen Hefeklumpen im Kühlschrank liegen haben, den sie jetzt doch nicht mehr nutzen. Thema Geldanlage sind offensichtlich viele Leute dabei geblieben und es werden immer mehr. Und das ist natürlich eine super schöne Entwicklung. Und ich glaube, das ganze Thema Geldanlage ist mittlerweile zu einem richtigen Movement geworden. Ja, das ist auch eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach so ergeben hat. Ich kann ja auch hier so ein bisschen unternehmenshistorisch mal erzählen, wie sich das für uns angefühlt hat und auch wie wir uns da als Unternehmen dann hinentwickelt haben. Also es gibt ja einen Grund, warum wir vor 10 Jahren mit der digitalen Vermögensverwaltung gestartet sind. Der Grund war, unsere Gründer kommen fast alle aus dem Investmentbanking. Das heißt, so in ihren Peergroups, Family and Friends, wurden sie natürlich immer gefragt, hier, du hast doch Ahnung von Geld und Geldanlage, was soll ich denn machen? Und sie sahen eigentlich kein Produkt draußen, kein Anbieter, kein Produkt, was irgendwie eine klare Empfehlung war, weil irgendwie zu komplex, zu teuer, nicht zugänglich, whatever. Und aus dem Gedanken, da ist irgendwie nichts, was man bedenkenlos empfehlen kann dann die Idee, gut, dann bauen wir einen digitalen Vermögensverwalter, der irgendwie frei von Emotionen investiert für einen und gleichzeitig halt kostengünstig ist und einem alles abnimmt. Das heißt, für genau die Leute, die entweder keine Zeit, keine Lust oder beides haben, sich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen, wird eigentlich alles abgenommen als ideale Dienstleistung in dem Feld. Wir sind damit auch sehr erfolgreich geworden, gestartet, größter digitaler Vermögensverwalter in Europa geworden, einem super starken B2B-Arm. Ja, also wir sind eine Technologiefirma. Wir machen nicht nur was, wir sind Technologiefirma, die was mit Geldanlage macht und nicht irgendwie eine Bank, die irgendwie ein bisschen Technologie hat, weil, warum sage ich das? Weil wir auch ultra stark im B2B-Bereich sind. Das heißt, unsere unsere Dienstleistung für einige Großbanken auch in ganz Europa auf einer White-Label-Ebene zur Verfügung gestellt haben. Und in dieser Zeit hat sich aber parallel quasi dieses Movement entwickelt, ne? Also früher Geldanlage, irgendwie der Sparkassenberater hatte einem irgendwas im Zweifel aufgeschwatzt, ja, vielleicht hier und da auch sogar beraten, aber oftmals aufgeschwatzt, oftmals zu teuer, meistens nicht passend auf mich als Anleger. Oder ich musste mich mit der Materie beschäftigen, und Materie beschäftigen war durch irgendwelche seltsamen Bücher mich wälzen oder womöglich das Ganze auch noch studieren. Und daher kommt, glaube ich, auch so eine Aversion von vielen Leuten. Das war immer ein sehr komplexes Thema. Und die Wahrheit ist aber, dass in den letzten Jahrzehnten es ein Produkt geschafft hat, irgendwie das beste Finanzprodukt aller Zeiten eigentlich zu werden. Und das sind die sogenannten ETFs. Ganz, ganz schnell für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist im Prinzip ein ETF, ist ein Exchange Traded Fund, das ist ein Indexfonds. Das heißt, ich investiere in ein Produkt, aber damit investiere ich zum Beispiel in die 1600 größten Unternehmen der Welt. Ja, das ist der MSCI World. Das heißt, ich kaufe in Anführungszeichen eine Aktie und hat damit aber die Aktien von 1600 Unternehmen. Das heißt, ich bin sehr breit gestreut mit meinem Investment und partizipiere vom langfristigen Wachstum der Märkte. Und das steht im diametral quasi zu unserer, ich sag mal, Elterngeneration im Zweifel, die irgendwie mit der Telekom-Aktie, mit der T-Aktie und ein, zwei Highflyern im neuen Markt irgendwie sehr auf die Nase gefallen sind, weil sie irgendwie all ihr Geld in einer oder drei Aktien nur hatten und dann der neue Markt gecrashed ist. Wenn man jetzt in 1600 Unternehmen und zwar den größten Unternehmen der Welt investiert ist, dann ist das eine relativ sichere Anlage vor in der langen Frist. In jedem Fall, dieses Movement, was sich hier entwickelt, sind im Prinzip Content Creator, Finfluencer, wie auch immer man sie nennen will. Ich nenne jetzt mal einen Finanzfluss, die einfach hervorragenden Content produzieren, um dem Thema Geldanlage sich widmen zu können. Einfachst erklärt auf YouTube, auf den anderen sozialen Netzwerken. Und die den Leuten erklären, dass das kein Hexenwerk ist, sondern im Prinzip damit getan ist, dass man irgendwie einen Sparplan aufsetzt und sich 30 Jahre später darüber freut, was aus seinem Geld geworden ist. Und dieses Movement fördert halt diese Selbstentscheider. Und so kamen wir dann auch zu dem Schluss irgendwann, dass wir gesagt haben, wir kannibalisieren sozusagen unsere Vermögensverwaltung selber und bauen das Produkt für Selbstentscheider und haben das dann aufgrund unseres Technology-Stacks relativ schnell auch auf die Beine stellen können und eben vor 5 Jahren gelauncht. Und ja, aus unserem Angebot, was, glaube ich, ja, durch Kostengünstigkeit und eine tolle UX besticht, wir geben die Zinsen weiter auf nicht investiertes Cash und so weiter. Und eben diesem Wissen von immer mehr Leuten, dass Geldanlage eben kein Hexenwerk ist, sondern relativ einfach sein kann, ist so ein ganz schönes Flywheel geworden. Und da sind wir ganz, ganz froh, Bestandteil von zu sein.
Total. Und du in vorderster Reihe oder eher im Hintergrund, je nachdem, ne, wirkst dann natürlich wirklich federführend mit. Und ja, hast jetzt, glaube ich, einen guten Überblick auch gegeben, wo Scalable Capital da mitspielt, aber eben auch, was deine Rolle ist und vor allem, wo du herkommst, also was dich überhaupt dahin gebracht hat. Weil ich glaube, das ist schon sehr spannend. Gerade, ich glaube, die Frage hätte nahegelegen, so, naja, was interessiert dich denn an Geldanlage oder bist du irgendwie so ein Aktienfan, was auch immer. Aber ich glaube, das, was du erzählt hast, hat so herauskristallisiert, dass dich schon irgendwo die Branche interessiert, aber eigentlich eher dieses Thema Tech, Startup, beziehungsweise eben auch so ein digitales Produkt voranzutreiben. Super spannend. Jetzt sag doch nochmal zum Abschluss, was steht in diesem Jahr 2025 bei euch auf der Liste? Ich habe in der Vergangenheit immer gesehen, ihr seid ja auch beim OMR ein recht großer Partner, beziehungsweise macht da auf jeden Fall immer sehr große Werbung. Sicherlich bestimmt für dich auch als Marketingleiter ein kleines Highlight, aber was steht noch so auf dem Programm?
Also ich sag mal, für uns als Unternehmen, wir haben jetzt schon zweimal erwähnt, Ende letzten Jahres im Prinzip unsere voll vertikalisierte Plattform gelauncht und die ist so ein bisschen genau das, was ich auch gesagt habe, erst der Anfang. Ja, die hat für unsere Kundinnen und Kunden erstmal sehr viele, ich sag mal, unter der Haube Verbesserungen bringt diese mit. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir geben die Zinsen weiter für alle unsere Kundinnen und Kunden. Alles ist so ein bisschen schneller, noch zuverlässiger und das ist alles ganz toll. Aber das ist natürlich das beste Fundament jetzt, dass wir alles in den eigenen Händen haben, um ganz neue Sachen zu entwickeln. Und da haben wir ganz, ganz tolle Ideen, um unser Produkt noch weiter nach vorne zu bringen und wirklich das Thema Geldanlage und vor allem die richtige, smarte Finanzentscheidung treffen zu können. Auch den Leuten, die sich eben damit nicht dauernd auseinandersetzen wollen oder können, noch einfacher zu gestalten. Und das ist auf der Produktseite, glaube ich, was mich sehr erfreut, dass das kommt. von einer Marketingperspektive freut es mich genau, diese Sachen in die Welt tragen zu dürfen, weiter mit unseren Out-of-Home-Kampagnen hoffentlich für Aufsehen zu sorgen und gleichzeitig neue Partnerschaften zu kreieren. Und dann quasi als dritter großer Stein für mich jetzt auch in meiner täglichen Arbeit ist das Thema Content. Ich habe ja gesagt, wir haben dieses Netzwerk an tollen Partnern, externen und Content-Creatern, die tollen Content kreieren. Aber wir als Produktanbieter oder Werkzeugkasten wollen natürlich auch unserer Mission folgend die Leute ermächtigen dazu, tolle und richtige finanzielle Entscheidungen zu treffen und eben den Zugang zum Kapitalmarkt zu haben. Und dafür haben wir auf der einen Seite das Produkt und das andere ist so ein bisschen, wir produzieren sehr, sehr viel Content selber, wollen educational den Leuten zur Seite stehen und bei Fragen behilflich sein. Wir haben jetzt gerade diese Woche unseren Podcast gelauncht, haben in der ersten Folge ein Interview mit Tim Höttges, dem Telekom-CEO, und freuen uns auf die nächsten Folgen und den Content, den wir hier produzieren können, der ja hoffentlich Leute ermutigt und ermuntert, am Kapitalmarkt zu partizipieren und hier ja richtig zu entscheiden. Und damit ist, glaube ich, das Jahr ganz gut gefüllt.
Das glaube ich auch. Das klingt spannend. Ich bin auch gespannt, wen ihr da alles so im Podcast noch haben werdet. Ganz zum Abschluss, wenn du jetzt eine Aussage hättest für jemanden, der oder die sagt, pass auf, ich hab eigentlich gar nichts übrig, um zu investieren. Das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ich lebe lieber mein Leben im Hier und Jetzt, anstatt an später zu denken. Was würdest du dieser Person sagen?
Oh, das ist natürlich hier eine sehr viel. Du hast auch noch diesen philosophischen Aspekt damit reingebracht.
Findest du?
Ja, also dieses ich lebe lieber im Hier und Jetzt, das ist ja eine Sache, die ich von mir auch sagen würde. Ich glaube, es ist ganz wichtig, im Hier und Jetzt zu leben, mit offenen Augen und vollem Bewusstsein durchs Leben zu gehen. Ich würde dieser Person aber sagen, dass das Hier und Jetzt von morgen ist dein Hier und Jetzt im Morgen. Das heißt, es macht natürlich auch Sinn, auch in diesem Morgen irgendwie finanziell abgesichert oder sicherer seinen Alltag oder vielleicht auch eben seine Freiräume gestalten zu können. Und für diese finanzielle Absicherung brauchst du im Hier und Jetzt gar nicht viel. Ja, bei uns sind Sparpläne gebührenfrei mit einer Sparrate ab einem Euro möglich pro Monat. Mit einem Euro pro Monat, bin ich auch ganz ehrlich, kommt man dann auch in 10 Jahren, 20, 30 Jahren nicht ganz so weit. Aber wenn man das ein bisschen aufstocken kann, ja, also wenn man es so auf 50 Euro im Monat schafft, und ich glaube, das können die meisten Leute hinbekommen, indem sie ein bisschen Konsum heute verzichten, um den Konsum morgen genießen zu können, dann gibt es das sogenannte achte Weltwunder. Es wird Albert Einstein in den Mund gelegt. Ob das so ist, weiß ich zwar nicht, aber der Zinseszinseffekt, der ist richtig schön. Selbst mit kleinen Beträgen im Heute, die man anspart am Kapitalmarkt, kann man am Morgen doch ein deutliches finanzielles Polster sich aufbauen. Und um eine unserer aktuellen Headlines zu zitieren, die Rente ist sicher nicht sicher. Das heißt, ja, private Vorsorge muss sein, um in Zukunft finanziell abgesichert zu sein, um dann auch weiter schön im Hier und Jetzt leben zu können. Und deswegen würde ich diesen kleinen Zinseszinseffekt dieser Person, glaube ich, nahelegen. Vielleicht auch mal mit so einem kleinen Rechner vorrechnen, weil das ist wirklich erstaunlich und hoffentlich zum Umdenken, beziehungsweise gar nicht so viel Umdenken möglich. Ja, kann ja schon der Starbucks-Café pro Woche sein, den man sich abspart. Und dann hat man wahrscheinlich schon 25 Euro am Ende des Monats mehr und die machen schon einen Unterschied.
Perfekt. Max, vielen Dank. Cooles Statement zum Ende, der das ganze Thema, glaube ich, nochmal gut auf den Punkt bringt. Und ja, wir durften hier viel von deiner Story hören. Ich glaube, es hat viele inspiriert, mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was ihr da alles noch macht und werde es natürlich weiter verfolgen. Hat mich auch gefreut, dass wir im letzten Jahr mit euch zusammen was machen durften mit Born Originals. Und ja, würde sagen, hoffentlich bis bald.
Bis bald. Vielen Dank für die Einladung, Melvin.
Danke, Max. Ciao.
Ciao.
Das war Norme Gets You Nowhere, ein Projekt von Born Originals und Melvin Lamberti, produziert von O13 und Malz Lamberti. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern.